Ich möchte meine Serie durch das Lukas-Evangelium heute kurz unterbrechen und lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen zum Buch des Propheten Jesajas, Kapitel 6. Das Buch des Propheten Jesajas, Kapitel 6. Und wir lesen miteinander die Verse 1 bis 3. Jesaja, Kapitel 6, die Verse 1 bis 3. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Im Todesjahr des Königs Osia, da sah ich den Herrn sitzen, auf hohen und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O Herr, wer ist wie du? Wer ist dir gleich im Himmel und auf Erden? Heilig, heilig, heilig bist du, der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit deiner Herrlichkeit. Und so, Herr, richte unsere Herzen jetzt ganz auf dich, dass wir hören auf dein Wort, dass wir zittern vor deinem Wort und dass wir uns freuen über dein Wort wie jemand, der große Beute gemacht hat. Herr, segne dein Wort an unseren Seelen, damit du alle Ehre hast. Wir beten es in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Wie ihr wisst, befinden wir uns gerade in einer sehr chaotischen Zeit, eine Zeit der Unsicherheit, wo man schnell den Überblick verlieren kann und wo man schnell alle Hoffnung verlieren kann. Und die Leute fragen sich, wie kann es weitergehen und wie sollte unsere Sicht auf diese Dinge sein? Solche Zeiten gab es immer wieder auf der Erde und solche Zeit erlebte auch der Prophet Jesaja. Eine Zeit der Krise. Wir lesen Vers 1: Im Todesjahr des Königs Osia, da sah ich den Herrn. Der Prophet Jesaja lebte grob 700 Jahre vor Christus und er lebte in einer Zeit zunächst der großen Krise und der großen Unsicherheit. Es war eine Zeit der großen Enttäuschung und der großen Trauer. Jesaja war ein Prophet im Südreich, in Juda, und dieses Reich hatte einen König mit dem Namen Osia. Osia war 16 Jahre alt, als er zum König eingesetzt wurde, und er regierte ganze 52 Jahre lang. Und in 2. Chronik 26 lesen wir, dass dieser König sehr mächtig wurde. Er besiegte alle seine Feinde, er baute die Stadt auf, Juda kam zu wirtschaftlicher und militärischer Macht und Sicherheit. Und sein Name wurde berühmt in aller Welt, weil er eben so mächtig war und so viel Sicherheit fürs Volk brachte. Alles war top, wirtschaftlich und außenpolitisch, Sicherheit super. Und der König, er wurde stolz. Er wurde so stolz, dass er anfing, in den Gottesdienst einzugreifen. Ich lese euch mal die Worte aus 2. Chronik 26. 2. Chronik 26 ab Vers 16. Da heißt es: Und als er, der Osia, als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, auf dem Räucheraltar zu räuchern. Da ging der Priester Asaja hinter ihm her und mit ihm 80 Priester des Herrn, tüchtige Männer. Und sie widerstanden dem König Osia und sagten zu ihm: Nicht dir, Osia, steht es zu, dem Herrn Brandopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Rauchopfer darzubringen. Geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt und es wird dir nicht Ehre, zur Ehre gereichen vor Gott, dem Herrn. Aber Osia wurde wütend und er hatte schon in seiner Hand eine Räucherpfanne, um Rauchopfer darzubringen. Und als er über die Priester wütend wurde, brach der Aussatz aus an seiner Stirn angesichts der Priester im Hause des Herrn neben dem Räucheraltar. Und der Oberpriester Asaja und all die Priester wandten sich zu ihm. Und siehe, er war aussätzig an seiner Stirn. Und sie trieben ihn schleunigst von dort weg. Und auch er selbst beeilte sich hinauszukommen, weil der Herr ihn geschlagen hatte. Und der König Usia war aussätzig bis zum Tage seines Todes. Und er wohnte in einem abgesonderten Haus als Aussätziger, denn er war von dem Haus des Herrn ausgeschlossen. Welch ein Stolz, welch eine Überheblichkeit, in den Gottesdienst, in das Hause des Herrn einzudringen und sich so selbst zu überheben. Der Herr schlägt ihn. Der Herr sendet ihm eine Strafe. Er wurde geschlagen mit Aussatz. Und nun musste er fort sein Leben in völliger Isolation leben. Welch eine Schande. Seht ihr, es war eine Zeit der Ungewissheit und der Furcht. Denn als jetzt dieser König Usia in seiner Schande mit Aussatz in seinem Haus isoliert starb, fragte man sich, wie geht das Ganze jetzt weiter? Juda war doch so wohlhabend geworden. Was wird jetzt passieren mit unserem Land und mit unserer Nation? Und tatsächlich sieht man schon am Horizont eine starke internationale Macht aufsteigen. Die Assyrer, sie werden kommen. Was wird jetzt aus uns werden? Wir hatten all diese Jahre politische Sicherheit unter Usia. Aber er hat eingegriffen in den Gottesdienst. Und jetzt, was passiert mit unserem Land? Nun, darüber hinaus könnte man ja sagen, aber die Gottesfürchtigen im Land, sie können doch darauf vertrauen, dass der Herr einfach Juda helfen wird. Schließlich ist das doch das Volk Gottes. Gott wird sicherlich, er wird sie beschützen. Nein, aber das Problem, was wir in dem Buch des Propheten Jesajas erfahren, wovon wir hören, ist, dass die Bewohner Judas gottlos lebten. Sie brachen alle seine Gebote. Die Gottesdienste, die sie feierten, waren für Gott null und nichtig. Sie waren ihnen ein Greuel. Das ganze Land war verstrickt in Lügen und in Sünde. Lest einmal das Buch Jesaja. Es war eine schreckliche Zeit. Nicht nur Versagen von der Regierung, sondern Versagen des ganzen Volkes und Furcht vor der Zukunft. Was kommt auf uns zu? Was bringt der morgige Tag? Es ist einfach hoffnungslos. So, und inmitten dieser Trauer, dieser Zeit der Ungewissheit und der Sorge, inmitten dieser Finsternis, schenkt der Herr dem Jesaja plötzlich eine Schau, eine Vision, die Jesaja-Sicht auf die Dinge. Gott schenkt ihm eine Sichtweise, die man normalerweise mit seinen fleischlichen Augen nicht sehen würde. Die Jesaja-Sicht, inmitten von all diesem Chaos. Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn. Den Herrn. Das ist die Sicht des Jesajas. Inmitten von Trauer und Schmerz und Ungewissheit und Angst und Hoffnungslosigkeit, den Herrn zu sehen. Den Herrn. Und ich möchte dir sagen, dass du bei all dem, was geschieht und was vielleicht noch kommen mag, wo Unruhe und Ungewissheit da ist, keine weltliche Sicht auf die Dinge haben solltest, sondern eine biblische. Und das ist die Jesaja-Sicht. Jesaja bedeutet, übersetzt, Jahwe hilft. Er hilft. Die Sicht auf dem Herrn zu haben. Lasst uns diese Jesaja-Sicht auf die Dinge haben. Was ist das für eine Sicht? Noch einmal. Im Jahr des Todes des Königs Usia, da sah ich den Herrn. In der Vision sieht Jesaja den Herrn in seiner Pracht und Majestät und er sieht Gottes heilige, herrliche Wesenseigenschaften, seine wunderbaren majestätischen Attribute. Und man könnte noch viel mehr sagen, aber ich möchte nur ganz kurz 7 Beobachtungen aus diesem Text herausgreifen, nämlich 7 göttliche Eigenschaften, die der Prophet Jesaja hier sehen kann. Und das ist die Jesaja-Sicht. Wenn du so auf dem Herrn siehst, wenn du schaust, wie er ist, dann wird dich das stärken und es wird dich trösten in den schwierigsten Zeiten. Der Herr wendet also unseren Blick heute Abend weg von all diesen Problemen hin zu dem Herrn, der hilft, hin zu unserem herrlichen Gott. Ich möchte diese 7 Eigenschaften nur kurz mit euch betrachten, aber ich bitte euch, dass ihr nicht bloß kurz darüber nachdenkt, sondern dass ihr darüber nachsinnt, zu Hause. Dass ihr den Herrn anbetet für diese wunderbaren Eigenschaften. Ich nenne sie uns kurz. Gott, erstens, Gott ist der unveränderlich Lebendige. Zweitens, Gott ist der unumstößlich Herrschende. Drittens, Gott ist der unumgänglich Gegenwärtige. Viertens, Gott ist der unaufhörlich Verehrte. Fünftens, Gott ist der unermesslich Heilige. Und sechstens, Gott ist der unbegrenzt Herrliche. Und siebtens, Gott ist der unverdient Mensch gewordene. Also erstens, Gott ist der unveränderlich Lebendige. Vers 1. Im Todesjahr des Königs Osia sah ich den Herrn. Könige sterben, große Herrscher kommen und gehen, Zeiten ändern sich, Regenten kommen und gehen, werden eingesetzt, abgesetzt, werden geboren und sterben. Und es gibt keine Beständigkeit auf Erden. Niemand, kein Mensch kann seinen Thron lange behalten. Und auch die Herrscher, die sich als Götter haben verehren lassen, auch für sie gab es ein Todesjahr. Im Todesjahr des Königs Osia, da sah ich den Herrn. Der Herr alleine ist der unveränderlich Lebendige. Er stirbt niemals. Es heißt in 1. Timotheus 6, Vers 16, Gott allein besitzt Unsterblichkeit. Dinge mögen sich ändern. Menschen mögen sterben. Aber Gott, er bleibt derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit der ewig Lebende. Mögen Regenten und auch gute Regenten, die lange regiert haben, sterben. Er aber lebt. Wie es heißt im Psalm 102. Da heißt, da lesen wir ab Vers 1. Dieser Psalm ist ein Gebet eines Elenden, der verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Also jemand, der große Not hat und der unbedingt Trost und Hilfe braucht vom Herrn. Worauf schaut er denn? Was gibt ihm neue Kraft? Was gibt ihm neue Zuversicht? Ab Vers 25 heißt es, von Generation zu Generation sind deine Jahre. Du hast einst die Erde gegründet und der Himmel ist deine Hände Werk. Sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden zerfallen wie ein Kleid, wie ein Gewand wechselst du sie. Sie werden verwandelt, aber du bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Mag der starke König Osia gestorben sein, aber Gott lebt und er lebt in Ewigkeit. Er ist der Unsterbliche, der ewig lebende Gott. Und keiner kann seine Existenz auslöschen. Es ist unmöglich, ihn zu beseitigen. Was auch geschieht, er bleibt, er lebt. Und selbst du wirst sterben. Aber dein Herr lebt. Und du kannst sprechen wie Hiob, der im Begriff stand zu sterben und spricht im Glauben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er lebt, der ewig Lebendige. Also schau auf den Herrn, der ewig lebt, der niemals stirbt, der immer da ist, denn er ist, der er ist, Jahwe, ich bin, der ich bin. Aber der Herr lebt nicht nur, nein, er regiert auch ewig. Der zweite Punkt, Gott ist der unumstößlich Herrschende. Immer noch Vers 1, im Todesjahr des Königs Osia, da sah ich den Herrn sitzen, auf hohen und erhabenen Thron. Ja, Osia, der war ein großer König, aber der wahre Herr ist jemand anderes. Nicht ein Herr, sondern der Herr aller Herren, der König aller Könige. Der Thron Judas ist gerade unbesetzt und leer, der König ist gestorben. Doch wer regiert? Es ist der Herr. Er sitzt auf seinem Thron und er hat alle Dinge unter Kontrolle. Jesaja braucht sich nicht zu fürchten, nicht zu sorgen, nicht zu fragen, was die Zukunft bringt. Ja, es ist eine neue und ungewisse Zeit, aber eins ist gewiss, Gott hat alles im Griff. Er regiert souverän. Das Wort souverän kommt von dem lateinischen superanus und bedeutet darüber stehend. Also Gott ist über allem stehend. Genau das ist es, was Jesaja hier sieht. Gottes Thron ist hoch und erhaben. Das heißt, er thront über alle anderen Throne, ja über alles und jeden ist er hoch erhöht. Über alles und jeden anderen stehend. Der Herr ist unendlich weit überlegen. Sein Thron ist so hoch, dass keiner auch nur im entferntesten Sinne daran kommt. Nicht mal ansatzweise. Seine Hoheit und Erhabenheit übersteigen ausnahmslos alles. Das bedeutet auch, dass er der unumstößliche Herrscher ist. Keiner kann ihm den Thron streitig machen. Niemand kann ihn vom Thron stoßen. Keiner kommt an ihn ran. Man kann nicht einmal in seine Nähe kommen. Alle Macht ist nichts im Vergleich mit seiner unfassbaren Größe. Jesaja sollte das erkennen, dass er der unumstößlich Herrschende ist. Und darum schreibt er in Jesaja Kapitel 40, hör dir mal diese Worte an, Jesaja Kapitel 40, Abvers 15. Siehe, so schau ganz genau hin, mach dir das bewusst, siehe, Nationen, all die Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer, wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Er ist es, der da thront über den Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der den Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts übergibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleichmacht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in der Erde getrieben, so bläst er sie schon an, sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem wollt ihr mich vergleichen, den ich gleich wäre, spricht der Heilige. Der Heilige, er sitzt auf hohem und erhabenen Thron. Ihr wisst, dass einer meiner Lieblingsstellen in der Heiligen Schrift ist, die von dem König Nebukadnezar, der dachte, dass er es wäre, der ihm Stärke und Macht und Ehre und Königtum und all das sich selbst durch seine eigene Kraft irgendwie erworben hätte. Und Gott nahm ihm sein Königtum weg und erniedrigte ihn, sodass er 7 Jahre lang wie ein Vieh Gras fressen musste und hausen musste auf einer Weide. Und warum hat Gott das getan? Warum hat er ihn so sehr erniedrigt? Es heißt in Daniel Kapitel 4, Vers 29, damit er erkennt, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Und plötzlich nach diesen 7 Jahren kehrt sein Verstand wieder zurück. Und dann spricht Nebukadnezar, da heißt es ab Vers 31, und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel. Und mein Verstand kehrte zu mir zurück und ich pries den Höchsten. Und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation währt. Und alle Bewohner der Erde, das heißt, alle Bewohner sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Er ist der Höchste. Er ist der Souveräne. Er ist der unumstößlich Herrschende. Egal wie es aussieht, niemand kann ihn aufhalten. Wer sind die Babylonier und die Assyrer? Wer ist Caesar und Napoleon und Hitler und Stalin? Und wer sind unsere ach so toleranten Demokraten, die streiten in ihrer Gottlosigkeit gegen unseren Herrn? Sie sind nichts im Vergleich zu ihm, der ewig herrscht. Und möge es chaotisch aussehen, und alle fragen sich, wer wird der nächste Präsident? Wie wird es weitergehen in der Corona-Krise? Wird jetzt die Wirtschaftskrise folgen? Weißt du was? All das spielt im Grunde überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass du deine Augen aufrichtest zu dem, der ewig lebt und ewig herrscht. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und was auch immer passiert, du kannst diese Jesaja-Sicht auf die Dinge und auf die Zukunft haben. Er hat alles unter Kontrolle. Keine Sorge. Auch in deinem persönlichen Leben, wo du nicht weißt, was passiert und wie sich die Dinge entwickeln, wo es so manche Probleme und so manche Nöte gibt. Er hat alles unter Kontrolle. Er herrscht und er regiert. Die Jesaja-Sicht auf die Dinge. Nun drittens, Gott ist der unumgänglich Gegenwärtige. Auch in Vers 1 heißt es, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Wie du weißt, trägt ein König eine Robe, einen Königsmantel. Und die Säume, das sind die Stoffkanten am Ende dieses Gewandes. Das heißt schon, die Kante, schon die Säume seines königlichen Mantels füllen den Tempel schon. Verstehst du? Verstehst du, welch gewaltige, unfassbare Ausmaße der Herr hier hat? Die Leute fragen vielleicht, wo ist der Herr? Nun, die Antwort, die Heilige Schrift darauf gibt, ist, er erfüllt alles mit seiner herrlichen Gegenwart. Der Herr ist der unumgänglich Gegenwärtige. Er erfüllt alles und niemand kann ihm irgendwie entgehen. Er ist der völlig vollkommene, überall Präsente. Das Buch des Propheten Jesajas beschäftigt sich auch mit der Frage, ob Gott ja eigentlich wirklich im Tempel wohnt. Und da heißt es dann in Jesaja Kapitel 66 ab Vers 1, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Ein Schemel ist eine kleine Bank für die Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet und wo der Ort meines Ruhesitzes? Hat doch meine Hand dies alles gemacht und alles dies ist geworden, spricht der Herr. Das ganze Universum ist ihm zu klein. Es heißt bei Salomo in 2. Chronik Kapitel 2, wer aber kann ihm ein Haus bauen? Denn der Himmel und die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen. Gott erfüllt das ganze Universum. Nein, das ganze Universum ist mit dem schier unendlichen Weiten ist viel zu klein für ihn. Seine Gegenwart, sein Saum allein erfüllt den ganzen Tempel. Er ist nicht nur allmächtig, er ist auch allgegenwärtig. Und keiner kommt an ihm vorbei. Es ist unumgänglich, ihn zu begegnen. Er erfüllt alles mit seiner heiligen Präsenz. Der Saum seines Mantels erfüllt den Tempel. Du kennst diese Worte aus Psalm 139, wo es heißt, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Und auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis mögen mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstert. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Er erfüllt alles. Er ist absolut überall. Darum, wer fragt, wo der Herr ist? Er ist überall. Er erfüllt alles. Wir brauchen uns nicht zu sorgen. Er ist überall, alle Zeit mit uns, bis an das Ende der Erde. Und insbesondere, ihr Lieben, sehen wir es hier, erfüllt er seinen heiligen Tempel, den himmlischen Tempel und die irdische Parallele in unserer Zeit, seine heilige Gemeinde. Verstehen wir, dass er hier ist, dass der Saum seines Gewandes alles erfüllt? Dass er hier ist und wir sind in ihm und von ihm umgeben und dass wir uns nicht Sorgen machen müssen in dieser Zeit. Er ist mit uns, er ist bei uns in dieser Zeit der Distanz und Isolierung und Einsamkeit. Der Herr ist mit uns. Seine Gegenwart erfüllt seine herrliche Gemeinde. Er ist der unumgänglich Gegenwärtige für uns. Nun viertens, er ist der unaufhörlich Verehrte, der unaufhörlich Verehrte. Ab Vers 2. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Noch einmal, der König Osia wurde am Ende stolz, weil er so mächtig wurde. Und er drang ein in den Tempel und wollte selbst Rauchopfer darbringen. Aber er war kein Priester, er durfte das nicht. Er wurde mit Aussatz geschlagen. Der König von Juda, ein Aussätziger. Aber nicht nur der König handelte verwerflich und wurde unrein. Nein, das ganze Volk wurde unrein. Jesaja selbst sagt dann später, als er dem Herrn sah, in Vers 5, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Jesaja wusste ganz genau, wie das Volk dasteht. Und wir lesen dann später in Jesaja Kapitel 64, wie das ganze Volk beschrieben wird, so wie der König war. Da heißt es ab Vers 5, wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt, und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufraffte, an dir festzuhalten. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns preisgegeben wegen unserer Sünden. Das ist der Zustand von Juda. Da ist keiner mehr, der nach dem Herrn fragt. Da ist keiner mehr, der sich aufrafft, der den Herrn anruft, der ihn irgendwie festhalten will, der ihm irgendwie dienen will. Und dann kann man sagen, das ganze Land verehrt dich doch nicht mehr. Da ist keiner, der dich sucht. Da ist keiner, der dich verherrlicht. Also hat der Herr keine Ehre mehr. Und doch, er ist der unaufhörlich Verehrte. Seraphim standen über ihm. Und jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht. Mit 2 bedeckte er seine Füße. Und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Er ist der Herr der Heerscharen. Sein ganzes himmlisches Heer, sein himmlischer Hofstaat, sie alle verehren ihn, und zwar ohne Unterlass. Möge die ganze Erde ihn nicht mehr anrufen, mögen alle ihn vergessen. Er ist der unaufhörlich Verherrlichte und Verehrte. Hier ist die Rede von Seraphim. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, weil die Seraphim es nicht wagten, einfach in Gottes Herrlichkeit zu schauen, und sie wissen, dass sie diese Herrlichkeit nicht ertragen können. Als Zeichen der Ehrerbietung und ihrer eigenen Unwürdigkeit. Und mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Füße. Man könnte auch übersetzen, also den Teil ihres Unterkörpers. Sie bedeckten sich selbst als Zeichen, dass sie erkennen, dass sie unwürdig sind und dass sie eine heilige Scheu haben. Selbst diese heiligen Wesen, die niemals Sünde begangen haben, die vollkommen sind, scheuen sich vor dieser herrlichen und heiligen Gegenwart Gottes. Und mit 2 Flügeln fliegen sie. Das heißt, sie sind stets bereit zu Diensten, ihn zu verehren und seinen Willen auszuführen. Und sie sprechen dem Herrn Ruhm und Ehre zu. Auch wenn wir nicht sehen, dass Menschen den Herrn ehren. Auch wenn in unserer Zeit es mehr und mehr so aussieht, dass keiner mehr den Namen des Herrn anruft und dass nur noch sehr, sehr wenige dem Herrn die Ehre geben. Das ist die Sicht des Jesajas. Zu verstehen, dass Gott alle Zeit verehrt und verherrlicht ist. Er empfängt alle Zeit Anbetung. Wie es heißt in Offenbarung Kapitel 4, Vers 8. Und die 4 lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je 6 Flügel und sind ringsum und uninwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr, Gott Allmächtiger, der da war, der da ist und der da kommt. Was auch immer passiert. Und wenn die ganze Welt sich gegen Gott stellt, die Jesaja-Sicht ist zu sehen, Gott wird alle Zeit verehrt. Ihm wird alle Zeit die Ehre gegeben. Dem wird zugesprochen, dass er heilig, heilig, heilig ist. Nun fünftens, Gott ist der unermesslich Heilige. Diese Wesen, die Gott hier verehren, werden Seraphim genannt. Seraph, das ist Einzahl, und Seraphim, das ist Mehrzahl. Und dieses Wort bedeutet eigentlich so viel wie feurig oder brennend oder flammend. Diese Wesen sind wie Feuer. Und obwohl sie selbst so feurig sind, müssen sie ihr Angesicht verbergen vor Gott. Obwohl sie selbst so herrlich sind, können sie es nicht ertragen, diesen heiligen Gott zu betrachten, so wie wir nicht in die Sonne blicken können, ohne zu erblinden. Er ist zu heilig. Und sie rufen alle Zeit heilig, heilig, heilig. Sie rufen nicht nur einmal heilig. Weißt du, wenn der Hebräer etwas betonen möchte, dann sagt er es zweimal. So wie Christus, wenn er etwas sagt, sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das bedeutet, was ich euch jetzt sage, ist wirklich wahr. Oder in der Heiligen Schrift finden wir diesen Ausdruck, das ist eine Grube, Grube. Also wenn der Hebräer sagen möchte, dass eine Grube wirklich tief ist, dann sagt, das ist eine Grube, Grube. Oder Gott hat uns Frieden, Frieden geschenkt, also wirklich tiefen Frieden. Aber wenn der Hebräer etwas dreimal sagt und hier Jesaja aufschreibt, dass die Seraphim sprechen, heilig, 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 dieses Trihagion, dann bedeutet das vollkommene Heiligkeit. Es lässt sich nichts mehr hinzufügen. Dieser Gott ist vollkommen heilig. Er ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Dass Gott heilig ist, spricht von seinem Gottsein. Das Heiligsein ist das Gottsein Gottes, seine Andersartigkeit, seinen gewaltigen Wesensunterschied. Er bildet seine eigene Kategorie. Er ist abgesondert, abgegrenzt, abgeschieden und getrennt von aller Schöpfung. Er allein ist heilig und alles, was er zu sich zieht in seinem Besitz, ist heilig. Der König Osia, er bekam Aussatz an der Stirn, genau an der Stelle, wo die Priester das Stirnblatt tragen mussten, wo drauf steht, heilig dem Herrn. Er war nicht ausgesondert für diesen Dienst und darum traf ihn diese Strafe. Und Gott ist vollkommen heilig und das bedeutet auch, dass er vollkommen sündlos ist. Egal wie verdorben diese Welt ist, er bleibt in alle Ewigkeit vollkommen abgesondert von allen Sündern. Er bleibt unangetastet heilig. Er bleibt vollkommen unangetastet und unberührt von aller Korruption. Bei ihm ist nicht einmal der Wechsel von Schatten und Licht. Er ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Und wenn wir Regierende haben, die korrupt sein mögen, und wenn alles um uns herum mehr und mehr den Anschein macht, dass es gottlos wird, er ist heilig, heilig, heilig. Unser Herr, er verändert sich nicht. Und nun sechstens, Gott ist der unbegrenzt Herrliche. Nicht nur im Himmel ist Gott herrlich, was heißt es hier? Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Nein, aber da ist doch so viel Leid, da ist doch so viel Gotteslästerung, da ist doch so viel Verunehrung, da ist doch so viel Sünde, da ist doch so viel Chaos. Wie kann die ganze Erde voll der Herrlichkeit des Herrn sein? Und was ist die Herrlichkeit des Herrn? Die Herrlichkeit des Herrn ist die Manifestation, das heißt das Sichtbarwerden seiner göttlichen Eigenschaften. Dort, wo Gott seine Eigenschaften demonstriert, da zeigt er seine Herrlichkeit, wie er ist. Mit anderen Worten, Gott zeigt sich. Gott zeigt sich auf der ganzen Welt und verherrlicht sich so. Er zeigt überall seine Größe, seine Macht, seine Weisheit und seine Stärke, seine Güte, seine Gnade und seine Freundlichkeit. Gottes Herrlichkeit wird überall zur Schau gestellt. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit und das ist die große Sünde der Menschheit. Wie es heißt in Römer 1, Abvers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart, das heißt überall auf der Welt. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielten und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Also Gott hat überall seine Herrlichkeit auf Erden kundgetan. Überall in seinem Geschaffenen wird es gezeigt. Doch anstatt diese Herrlichkeit anzuerkennen und Gott anzubeten, nehmen sie das, was eigentlich auf die Herrlichkeit Gottes verweisen soll, wie die Menschen, wie die Tiere, wie alles Geschaffene, und sie beten das Geschaffene an. und wollen so Gott die Herrlichkeit rauben. Aber dennoch ist die Erde voll der Herrlichkeit Gottes, denn überall wird sein herrliches Wesen gesehen und alle, die glauben, erkennen es und geben ihm die Ehre. Doch dort wird Gottes Eigenschaft, Gottes Herrlichkeit am deutlichsten erkannt, wo seine Rettung ist, wo seine Gemeinde ist, wo die Gläubigen sind. Darum schreibt der Puritaner Thomas Boston Folgendes: In unserer Erlösung durch Christus haben wir die vollste und klarste und schönste Manifestation der Herrlichkeit Gottes, die es jemals in diesem Leben gab oder geben wird. Alle Bekanntmachungen und Manifestationen seiner Herrlichkeit, die wir in den Werken der Schöpfung und dem allgemeinen Vorsehung Gottes wahrnehmen können, sind nur schwach und unklar im Vergleich zu dem, was wir hier in der Erlösung haben. Denn die Herrlichkeit seiner Weisheit, Macht und Güte zeigt sich deutlich in den Werken der Schöpfung. Aber die Herrlichkeit seiner Gnade und Liebe wären ohne den Retter in Dunkelheit verborgen geblieben. Also Gott verherrlicht sich am meisten auf der ganzen Welt durch die Erlösung seines Sohnes. Egal, was du sehen wirst in den nächsten Monaten, egal, was passieren wird in den nächsten Jahren, denke daran, dass die Erde voll der Herrlichkeit Gottes ist und dass sie insbesondere dort manifestiert wird, seine Herrlichkeit, wo er Menschen erlöst aus allen Stämmen und Sprachen und Nationen und Völkern und in unserer Mitte unter seinem Volk in seiner Gemeinde. Das ist die Jesaja-Sicht, trotz all dem Chaos auf der Welt zu sagen, die Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und nun noch siebtens und letztens: Gott ist der unverdient Mensch gewordene. Jesaja sah den Herrn, er wusste, es ist Jahwe, der ewige, der dreimal heilige Gott, der Herr der Herrscharen. Aber was Jesaja sah, sollte später in besonderer Weise offenbar werden, wen er eigentlich gesehen hat. Johannes, der Apostel, schreibt davon, inspiriert vom Heiligen Geist. In Johannes Kapitel 12, da heißt es ab Vers 37, obwohl er, das ist Christus, aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, dass er sprach: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Um wem ist der Arm des Herrn offenbar worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Und jetzt hör mal. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Wer ist es, den Jesaja sah? Der Apostel Johannes sagt uns, es war Christus. Jesaja sah die Herrlichkeit Jesu Christi. Und dieses andere Wort, das dort zitiert wird, stammt aus Jesaja 53, wo die Rede davon ist, dass der Herr selbst erscheinen wird, in Form seines Knechtes, aber nicht in Herrlichkeit. Da heißt es in Jesaja 53, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt, aber nicht wegen der Herrlichkeit, sondern wegen der Grässlichkeit. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Das heißt, dieser unveränderlich Lebendige, er ist gekommen, um zu sterben. Dieser unumstößlich Herrschende
Er ist gekommen, um sich zu erniedrigen, um als Sklave zu erscheinen. Dieser unumgänglich Gegenwärtige, der alles erfüllt, nimmt Fleisch und Blut an und liegt in der Krippe, umwickelt in Windeln. Der, dessen Saum den Tempel füllt, er lässt sich von Herodes zum Spott den Königsmantel umlegen und er stirbt nackt am Kreuz. Dieser, der unaufhörlich Verehrte ist, er kommt, um sich verspotten und bespucken und verächtlich kreuzigen zu lassen. Er, der unermesslich Heilige ist, er kommt, um unsere unermesslich große Sündenlast auf sich zu nehmen. Er, der unbegrenzt Herrliche, kommt, um verflucht und verabscheut als Verbrecher am Kreuz elendig zu sterben. Er kommt und wird unverdient Mensch, um uns zu retten. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt, auf dich oder auf mich, was auf diese ganze Welt zukommt. Ich weiß aber, dass wir diese Jesaja-Sicht brauchen, um zu bestehen. Denn wenn wir so auf den Herrn schauen, dann fürchten wir uns nicht. Inmitten aller Veränderung und allen Tragödien, inmitten von Leid und Ungewissheit und Unsicherheit und auch persönlichen Verlusten und schmerzhaften Erfahrungen und Enttäuschungen, können wir das eine tun, nämlich im Glauben unsere Augen aufrichten, erheben zu dem, von dem alle Hilfe kommt, auf Gottes heilige Eigenschaften und darum Frieden und Zuversicht haben. Wie Christus spricht, wenn all dies passiert, denn erhebt eure Häupter, denn die Zeit ist nahe. Es heißt in Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Also warum werden wir nicht wanken? Weil wir den Herrn stets vor Augen haben. Hier ist Trost und Mut und Zuversicht und Kraft, egal wie es aussieht auf der Erde und in deinem Leben. Was auch immer geschieht, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und weißt du was? Manchmal nimmt er von uns den Wohlstand und die Gesundheit und die Sicherheit und alles Mögliche, worauf wir schauen, damit wir endlich wieder zu ihm schauen. Im Todesjahr des Königs Josias aufschauen auf den, der hoch und erhaben thront. Möge Gott uns seine Gnade schenken, den zu sehen, der unveränderlich lebt, unumstößlich herrscht, unumgänglich gegenwärtig ist, unaufhörlich verehrt wird, unermesslich heilig ist und unbegrenzt herrlich, ja, der unverdient für uns Mensch geworden ist. Und das lasst uns bedenken in seinem heiligen Herrenmahl, dem alleinigen Machthaber, dem König der Könige und dem Herrn aller Herren, dem allein Unsterblichen, der im unzugänglichen Licht wohnt. Ihm sei die Ehre und die Macht und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.